Deutschlandfunk Kultur. Fazit. Mit Wladimir Balzer.
Herzlich willkommen zur Kultur vom Tage. Nun also doch, die Documenta hat nun nicht nur eine Antisemitismusdebatte, sondern ein echtes Antisemitismusproblem. Israelis mit Schweinekopf und Kapitalistenkarikaturen mit judenfeindlichen Details. Hessens Kunstministerin Angela Dorn will das nicht dulden.
Und hier ist jetzt auch eine Grenze überschritten, wo ich direkt heute mit der Documenta auch gesprochen habe. Wir brauchen eine Klärung des Sachverhalts, um hier sicherzustellen, dass wir wirklich keinen Antisemitismus auf der Documenta haben.
Und was daraus folgt, das klären wir gleich. Dann wollen wir wissen, warum die in Russland geborene deutsche Schauspielerin Valerie Cheplanova noch an einen Dialog mit ukrainischen Künstlern glaubt. Und wir hören die kurdische Künstlerin Sera Dohan, die uns erklärt, warum die Frauen die kurdische Unabhängigkeitsbewegung anführen. Und wir beobachten Altmeister Iggy Pop beim Auftakt seiner Deutschlandtournee. Die Documenta gilt immer noch als wichtigste Kunstausstellung der Welt, inzwischen aber auch diejenige, die offenbar antisemitische Tendenzen bei einigen Werken nicht in den Griff bekommt. Seit Monaten wird darüber diskutiert, ob einige Teilnehmer judenfeindlich sind. Etwa das palästinensische Kollektiv The Question of Funding, denen nachgesagt wurde, das Existenzrecht Israels in Frage zu stellen. Aber das war bisher relativ abstrakt, denn es waren ja noch keine Werke zu sehen, die diese Vermutung bestätigen würden. Nun aber konzentriert sich alles auf ein indonesisches Künstlerkollektiv mit dem Namen Taring Party. Letzten Freitag haben wir diese Sendung hier direkt von der Documenta gesendet. Am Samstag dann, nach der Sendung, kam der Bundespräsident und wir fuhren wieder zurück in die Berliner Redaktion. Und erst danach, im Laufe des Wochenendes, wurde ein riesiges Banner gegenüber der Documenta-Halle aufgehängt, geschaffen eben von Taring Party, dieses Kollektiv, das sehr explizite, sehr politische, sehr deftige Kunst macht, wo ihre Gegner schon mal auch als Schweine gezeigt werden. Es geht um Polizeigewalt, um Korruption, um entrechtete Bauern und vieles andere mehr. Aber eben ein Detail dieses Banners zeigt auch einen Mossad-Agenten mit Schweinsgesicht. Und auch ein Halstuch, auf dem ein Davidstern zu sehen ist. Außerdem gibt es da eine Figur mit Schläfenlocken und SS-Runen auf dem Hut. Meron Mendel, Direktor der Bildungsstätte Anne Frank in Frankfurt am Main, der immer die Documenta auch verteidigt hat. Für ihn ist damit eine Grenze überschritten.
Was wir jetzt diskutieren, also das Werk von Taring Party, ist es alles anders, hat gar nicht mit Israel zu tun, obwohl das Wort Mossad da auftaucht. Das hat mit einer festgesetzte und fest verankerte antisemitische Weltbild, die erstmal gar nicht mit Israel zu tun hat, sondern mit einer jahrhundertlange antisemitische und Judenhass, auch in Europa, seit dem Mittelalter. Das sind die Bilder, die verwendet werden. Und ich glaube nicht, dass es ein zu hoher Anspruch, dass diese Form des Antisemitismus nicht auf der Documenta stattfindet. Das ist eigentlich die Mindesterwartung.
Soweit Meron Mendel von der Bildungsstätte Anne Frank in Frankfurt am Main. Und Claudia Roth, die Kulturstaatsministerin, hat sich zu dieser neuesten Entwicklung auch schon geäußert.
Ich sage es noch einmal und immer wieder. Die Menschenwürde, der Schutz gegen Antisemitismus, der Schutz gegen Rassismus und jede Form von Menschenfeindlichkeit, das sind die Grundlagen unseres Zusammenlebens. Und genau an dieser Stelle hat die Kunstfreiheit ihre Grenze.
Kritiker Ingo Arendt ist länger in Kassel geblieben und jetzt frisch aus dem Zug ins Studio gekommen hier in Berlin. Schönen guten Abend.
Guten Abend, Herr Balzer.
Wie schätzen Sie das ein? Hat diese Künstlergruppe wirklich darauf gewartet, dass die Kritiker alle abreisen, bis auf Sie, bis auf Ingo Arendt und der Bundespräsident abreist und dann dieses Banner aufzustellen?
Das ist jetzt in diesem Moment einfach natürlich schwer zu sagen. Es kursieren entsprechende Gerüchte, dass sie gewartet haben, bis die Kritiker alle weg sind, sodass keiner entdeckt, was da für ein Motiv bzw. zwei Motive auftauchen. Kann ich letztendlich nicht sagen. Es scheint, entweder war es Vorsatz oder es war mangelnde Sensibilität gegenüber dem Kontext, in dem sie das ausgestellt haben. Ein Künstler, Kollektiv muss wissen, wie eine Ökologie in einem entsprechenden Rahmen funktioniert. Also, und das hätte natürlich auch nicht nur das Künstlerkollektiv, das über die Aufstellung entschieden hat, sondern auch das kuratorische Team, eben bei Ruhan Krupa und auch die Administration der Documenta auf dem Schirm haben müssen, auch wenn sie sich jetzt darauf beruft, dass sie in dem Sinne keine Kontrollrechte richtig hat.
Und offenbar auch wenig Einblicke hatte in das, was da aufgestellt wird. Oder konnte man das wissen, was da zu sehen sein würde von der Documenta-Seite her?
Es ist ja so, dass Tarik Padi nicht nur dieses eine große Banner direkt vor der Documenta-Halle auf dem Friedrichsplatz aufgestellt hat, sondern im Hallenbad Ost im Kasseler Stadtteil Bettenhausen eine riesige One-Group-Show sozusagen veranstaltet hat. Und da sind ungefähr 100 Werke von denen vertreten, wo auf denen sich kein einziges dieser Motive, die jetzt angefeindet werden und zu Recht verurteilt werden, findet. Es ist nicht ganz klar, inwiefern die sozusagen tatsächlich so von einem intrinsischen Antisemitismus durchdrungen sind oder ob das durch Zufall da drauf gekommen ist. Durch Ihre Erklärung heute Abend haben Sie die Deutung der Motive, die dahinter stehen, aber auch nicht einfacher gemacht. Sie haben davon gesprochen, dass diese beiden Motive antisemitische Lesarten bieten. Also so eine sehr wachsweiche Formulierung, als ob man das auch anders sehen könnte. Und Sie haben gesagt, dass es nicht in Ihrer Absicht lag, diese menschenfeindliche Darstellung zu zeigen, sondern dass das nur mit ihren kulturspezifischen Erfahrungen im Kampf gegen das Suharto-Regime, aus dem sie ja entstanden sind, zu tun hat. Und da würde ich sagen, das ruft natürlich das heftigste Kopfschütteln hervor. Die antisemitische Ikonologie ist universell. Dafür sind die Motive der Davidstern, die Schäferlocken und so weiter zu eindeutig, als dass man sagen könnte, das hat nur was mit dem indonesischen Kontext zu tun. Und das kann nicht dabei bleiben, aus meiner Sicht, dass das jetzt nur verhängt wird. Und wie Sie zu allem Überfluss auch noch erklärt haben, zu einem Denkmal der Unmöglichkeit des Dialogs über diese verschiedenen Lesarten wird, sondern dieses Kunstwerk ist es ja trotzdem noch, hat auf dieser Ausstellung nichts zu suchen.
Also ein verhülltes Kunst. Inzwischen ist es ja nun verhüllt. Und man könnte natürlich jetzt sich erinnern, was so verhüllte Objekte nach sich ziehen, nämlich eine Sogwirkung. Also was ist das jetzt? Ist dieses verhüllte Banner letztlich nicht auch wieder ein neues Kunstwerk? Oder wie kann man das verstehen?
Ich würde es auf jeden Fall nicht so verstehen. Es ist einfach ein Ausdruck der Unmöglichkeit, mit diesem Konflikt umzugehen, sowohl von Seiten des Kollektivs wie auch von Seiten der Documenta. Man riskiert im Grunde, dass der Druck...
Man hätte es abbauen sollen.
Man riskiert, dass der Druck im Kasseler Kessel, sage ich jetzt mal, steigt. Auch schon durch die Absage der eigentlich geplanten Antisemitismusdiskussion im Vorfeld der Schau hat man ja dazu beigetragen, dass die Gegner der Documenta und des vermeintlichen Antisemitismus, der da sein sollte, eben zu tätlichen Maßnahmen gegriffen haben. Demonstrationen, Lichtprojektionen am Abend der Eröffnung. Und man muss jetzt selber damit rechnen, dass erregte Bürger zur Selbsthilfe greifen. Ich war bis vor wenigen Stunden noch auf dem Friedrichsplatz und habe mit Leuten diskutiert, die eben gesagt haben, die Stadt muss sich als Ganzes sofort von der Documenta lossagen. Das Künstlerkollektiv muss ausgewiesen werden. Es gab auch kritische Stimmen, aber also die Verurteilung war einhellig. Und ich kann mir nicht vorstellen, dass da jetzt ein friedlicher, zivilgesellschaftlicher Dialog beginnt über das, was da vielleicht intendiert gewesen sein könnte.
Also die Documenta im Grunde genommen schon am Eröffnungswochenende schon beschädigt. Stark beschädigt. Und wird das
absolut
nicht mehr aufarbeiten können?
Ich weiß es nicht. Das kann man jetzt nicht prophezeien. Fakt ist ja, dass insgesamt 1500 Künstlerinnen und Künstler teilgenommen haben, bei denen nichts Inkriminierbares gefunden worden ist, die aber jetzt in Mitleidenschaft gezogen werden von dieser Wolke, die über dieser Documenta schwebt. Und das ist besonders bedauerlich, weil diese Documenta etwas Besonderes war, aus meiner Sicht auch wirklich etwas Historisches in diesem Art, wie sie den erweiterten Kunstbegriff von Beuys jetzt auf das Kollektiv übertragen hat, auch neue basisdemokratische Mitbestimmungsformen im Kunstsystem implementiert hat. Das alles hätte es verdient, implementiert zu werden in der Documenta-Geschichte, wird jetzt ewig mit diesem Mahnmal der Schande sozusagen in die Geschichte eingehen. Und das ist der GAU für die aktuelle Ausstellung, es ist aber auch ein GAU in der Documenta-Geschichte, der seinesgleichen sucht.
Das sagt Ingo Arendt, der Kritiker, der also frisch aus Kassel hier in unser Studio gekommen ist, nachdem also dieses umstrittene Werk von Tarik Padi, diesem indonesischen Künstlerkollektiv, auf dem Friedrichsplatz gegenüber dort direkt der Documenta-Halle jetzt verhüllt worden ist, dieses große Werk, dieses große Banner, wo eben auch antisemitische Motive, Details zu erkennen sind. Ingo Arendt, ich danke Ihnen sehr für das Gespräch. Russland will ja auch die ukrainische Kultur und Sprache zerstören, die Identität in diesem Krieg. Und das heißt auch, dass ukrainische Künstler sich nicht mehr so einfach neben russische setzen können. Ein Gespräch ist meistens nicht mehr möglich. Oft sogar dann nicht, wenn es um Russen geht, die im Exil leben. Das Tuch scheint zerschnitten zwischen den Kulturen. Beachtenswert jetzt ein Abend im Deutschen Theater in Berlin in der Reihe Stay United, ausgerechnet. Stay United, der fünfte Abend in dieser Reihe, der heute Abend stattfand. Die ersten vier waren nur mit ukrainischen Akteuren, jetzt der erste mit russischen, kuratiert von der in Russland geborenen deutschen Schauspielerin Valerie Cheplanova. Schönen guten Abend.
Guten Abend.
Vielen Dank, dass Sie hier sind. Gleich nach diesem Abend, der unter anderem auch Texte von drei anonym bleibenden Russen erlebt hat, außerdem ein Gespräch mit dem russischen Schauspieler Jean-Michel Schabak und mit Andrei Mucha, einem ukrainischen Juristen, wohlgemerkt, ein Gespräch, das Sie geführt haben. Darüber reden wir gleich noch. Ich meine, die russischen Perspektiven sind ja sehr unterschiedlich, je nachdem, wen man fragt. Was haben Sie heute Abend da erlebt?
Was mich wahnsinnig beeindruckt hat, war tatsächlich dieser Ukrainer, den es sehr schwer war zu finden. Wir haben Künstler angeschrieben, wir haben mit Künstlern gesprochen. Es gab immer ein Nein, ein Nein. Ich habe meine Mutter gefragt, die Deutsch unterrichtet. Und sie hat mir eine Nummer gegeben einer ukrainischen Lehrerin. Und ihre Mutter sagte, nein, du sprichst nicht in so einem Zusammenhang. Und dann fragte sie ihre Freundin, die ein Nagelstudio hat. Und diese Freundin hat einen Mann, der Reetdächer baut. Und der kam heute angereist. Das ist ein Mann, der auch Medizin studiert hat. Und dieser Mann hat mich umgehauen heute. Der saß da, der hat sich das alles angehört. Ich habe Briefe meiner Verwandten und Freunde aus Russland gelesen, von einem Wirtschaftstheoretiker, von Milo Rau. Und hat am Ende des Abends erzählt, wie es war, in der Ukraine zu sein, als der Krieg begann. Und erzählt, wie er sich entschlossen hat, zurückzukehren, weil er hier mehr tun kann. Und hat ganz aufrecht und klar gesprochen, dass er eben hier sein will und mit mir hier sitzen und mit einer Russin. Und das hat mich zutiefst beeindruckt.
Wie hat er das motiviert, warum er mit Ihnen reden wollte?
Weil er findet, wir sind natürlich eine andere Generation. Wir leben hier schon sehr lange. Ich lebe hier schon seit 30 Jahren. Und
Sie sind mit 8 nach Deutschland gekommen.
Genau, und mehr als 30 Jahren. Und seit 10 Jahren hat keiner mehr darüber gesprochen, dass ich eine Russin bin. Und plötzlich ist das sehr wichtig geworden. Und für ihn ist der Dialog wichtig. Er will ihn nicht abreißen. Und er lebt und arbeitet. Er hat erzählt, das hat mich sehr überrascht, seine Mutter kommt aus Odessa. Er hat mit seiner Mutter nie ukrainisch gesprochen, sondern nur russisch. Und mit seinem Vater nie russisch, sondern nur ukrainisch. Die beiden untereinander sprechen russisch. Und er ist mit beiden Sprachen aufgewachsen, aber es gab diese Trennung in der Familie, die auch so eingehalten wurde.
Und haben Sie eine Erklärung dafür gefunden, warum ein Dialog überhaupt gar nicht mehr möglich scheint, bis auf heute Abend? Also sind Gespräche tatsächlich auch angesichts dieser schrecklichen Kriegssituation generell ausgeschlossen? Was ist Ihre eigene Erfahrung mit ukrainischen Künstlerfreunden?
Es ist nicht ausgeschlossen. Es ist schwer und es gilt, davor Respekt zu haben. Es ist nochmal was vollkommen anderes, wenn ich hier spreche, wenn ich Menschen, die anonym bleiben, das Wort erteile, ihre Stimmen lese aus Russland. Aber für einen ukrainischen Künstler, sich neben mich zu setzen, ist nochmal ein anderes Statement. Und es gilt es im Moment zu respektieren. Deswegen umso mehr der Respekt von Andrei Mucha, dass er das tut, als eine Person, also eine zivile Person, dass er sich dahinsetzt und auch die Kraft hat zu formulieren.
Ansonsten sehen wir ja oft auch eher Boykottaufrufe gegenüber russischen Künstlern, die sich jedenfalls nicht eindeutig distanzieren vom Putin-System. Ist das richtig oder falsch?
Das ist komplex. Ich verstehe erstmal auf beiden Seiten, ich verstehe auch bei den Russen erstmal eine extrem emotionale Reaktion. Die Reaktionen meiner Verwandten sind auch extrem emotional. Die meisten haben das nicht erwartet und sind erstmal nur geschockt, nichts weiter. Und hier sind die Menschen auch geschockt. Es ist ein Krieg. Wir haben 2022. So. Und dieser Schock ist zu Recht da. Jetzt gilt es aber trotzdem, das Gespräch wieder aufzunehmen. Ich denke, es ist wichtig, sich bewusst zu distanzieren, bewusst zu sagen, ich bin nicht Teil dieses Systems, ich unterstütze das nicht. Dann ist es möglich, wieder miteinander zu sprechen. Aber diese Distanzierung, die halte ich für richtig und notwendig, weil wir müssen uns bekennen. Und auch wenn ich meinem Onkel sage, ich spende den Ukrainern, dann gibt es erstmal eine emotionale Reaktion.
Und zwar welche?
Zorn. Also er ist gar nicht für Putin, aber erstmal, warum unterstützt du das? Aber danach, wenn man ein bisschen wartet, dann sagt der Mensch plötzlich, ja, du hast recht. Ja, wir müssen das tun. Ja, es ist falsch, was hier passiert. Das heißt, jeder ist an einem anderen Punkt gerade. Manche haben lange Zusammenarbeiten gehabt mit Künstlern dort. Das habe ich nicht. Ich habe nun mal ein Gastspiel gehabt. Ich bin da gar nicht so involviert. Wenn man über Jahrzehnte dort gesungen hat oder gearbeitet hat, das muss man erst mal lösen. Und wir müssen aber uns alle verhalten. Niemand entkommt dem. Jeder Russe muss sich im Moment verhalten und das ist notwendig.
Und das schließt auch Russen in Deutschland ein.
Ich finde, dass wir uns verhalten müssen. Das ist für mich auch schwer zu tragen, dass es plötzlich so wichtig ist.
Sie verstehen, ich meine, das ist gar nicht selbstverständlich, dass Sie sich als Russin verstehen. Sie haben einen deutschen Pass, Sie leben die größte Zeit Ihres, längste Zeit Ihres Lebens hier.
Hier. Ja. Und ich würde auch sagen, ich verstehe mich nicht als Russin. Aber ich akzeptiere, dass an mich Fragen gestellt werden. Und ich beantworte diese Fragen. Und ich nehme in Kauf, dass manch einer vielleicht vorsichtig ist mit jemandem mit einem russischen Namen. Ich definiere mich nicht über die Landesgrenzen, in denen ich geboren wurde. Aber ich respektiere, dass andere Menschen sich darüber definieren und erstmal Reaktionen wollen.
Akzeptieren Sie auch oder verstehen Sie auch zum Teil heftige Reaktionen, wie zum Beispiel das ukrainische Parlament, was jetzt den Import von russischen Büchern untersagt hat?
Das ist schwer. Also diese generalisierenden Aktionen, es kann manchmal in Hetze hinein sich bewegen. Ich wünschte, das gäbe es nicht. Ich verstehe erstmal, es ist ein Krieg und Menschen reagieren emotional und wir müssen bestimmte Dinge aushalten, aber wir müssen auch in den Dialog gehen. Und ich habe sehr gezweifelt, ob ich mich überhaupt äußern sollte, muss ich mich äußern. Und dann habe ich gemerkt, ja, ich muss. Ich bin plötzlich in der Situation, dass ich als Russin wieder definiert werde, obwohl ich es schon vielleicht nie wirklich wurde. Und neuerdings werde ich das. Und ich muss damit umgehen.
Valerie Cheplane war die Schauspielerin, die heute Abend am Deutschen Theater in Berlin einen Abend mit der russischen Perspektive auf den Krieg kuratiert hat, aber auch einen Abend des Dialogs vielleicht. Der Anfang einer Möglichkeit, eines Dialogs, der wieder aufgenommen werden könnte. Unter anderem war auch ein ukrainischer Vertreter da, Andrei Mucha. Ich danke Ihnen sehr, dass Sie bei uns waren.
Danke auch.
Dankeschön. Und ein ukrainischer Theatermacher, nämlich Pavlo Arie, den beobachten wir schon seit einer ganzen Weile in Deutschland, ist er im Moment im Exil und er beschreibt mit ganz bestimmten Worten, ganz bestimmten Begriffen sein deutsches Exil und er hat uns wieder eine Audiobotschaft geschickt.
Alphabet des Exils von Pavlo Arie.
Buchstabe I. Wie ich will nach Hause. Ja, ich will nach Hause. Und jetzt frage ich mich, wo ist meine Zuhause? Ja, antworte ich mir selber, um mich ein bisschen zu beruhigen. Meine Zuhause ist da, wo bin ich. Meine Zuhause bin ich. Aus Kiew kommt viele neue Informationen, dass die viele Theatern machen wieder ihre Türen auf. Ja, nicht alle Schauspieler sind da, nicht alle Zuschauer sind da. Das heißt, dass die Schauspieler machen das meistens als Volontärarbeit. Die verdienen nicht mehr mit ihrem Beruf, aber sie machen das, um ein bisschen mehr Normalität und Hoffnung ins normale Leben des Kiews mit Bewohnern zu bringen. Und das ist ja auch sehr wichtig. Ich habe sehr gute Nachricht. Mein Theater ist wieder auch zusammen. Wir haben unsere Ensemble gesammelt und ich denke, zurück nach Kiew ist noch gefährlich. Ja? Die Raketen und Bomben, die kommen doch angreifen unsere Städte. Oder wenn wir zurückkommen und die Situation wiederholt sich so heftig, wie das war früher. Ich weiß nicht, wer hat noch Kraft, wieder wegzulaufen. Man muss ein bisschen abwarten. Meine Zuhause ist da, wo bin ich. Aber mein Theater, Lebmeng Theater, kommt jetzt nach Deutschland. Mein Theater macht jetzt eine große Gastspielreise durch ganz Europa. Wir waren schon in Riga, in Vilnius, jetzt kommen wir nach München. 27. werden wir in Berlin spielen und 24. in München. Und danach in Dresden. Wir zeigen unser Schauspielstück, der heißt Bad Roads, schlechte Straßen oder schlechte Wege. Da geht es um Krieg, andere Krieg ein bisschen. Ja, dieser Krieg war vor dem, dieser große Ausbruch, dieser Krieg war vor 8 Jahren schon begonnen. Und jetzt, dieses Stück ist auch sehr anders für uns, für Schauspieler besonders. Früher haben sie ihre Helden gespielt und das war etwas anderes. Das waren die Menschen aus Osten der Ukraine, von hunderte Kilometer weit. Jetzt gilt das nicht mehr. Jetzt sind diese Menschen unsere Nachbarn, unsere Verwandten. Das sind wir, die genau Menschen aus Bucha, Irpin, Gastomel, die geprügelt sind, vergewaltigt, getötet. Das sind wir. Und ich frage mich, wie können wir das spielen? Das ist irgendwie sehr nah geworden. Interessant. Ich bin sehr gespannt, was denken die unsere Schauspieler darüber. Also, meine Zuhause ist da, wo bin ich.
Pavlo Arie, der ukrainische Theatermacher im Exil, über sein Alphabet des Exils, mit seinem Alphabet des Exils. I, wie ich will nach Hause. Und natürlich das auch als Podcast bei uns zu haben.
Deutschlandfunk Kultur. Kulturnachrichten.
Mit Thomas Jedeke.
Das Goethe-Institut hat den palästinensischen Poeten, Schriftsteller und Menschenrechtsaktivisten Mohammed El-Kurt von einem Podiumsgespräch in Hamburg ausgeladen. Das berichtet der Spiegel. Demnach war El-Kurt als Redner auf einer Veranstaltung vorgesehen, die Auswirkungen rechtsextremer Bewegungen und ihre globalen Verstrickungen aufzeigen soll. Auf Twitter schrieb das Goethe-Institut, den palästinensischen Künstler und Aktivisten ausgeladen zu haben, weil dieser in sozialen Netzwerken mehrere, nach Ansicht des Goethe-Instituts, inakzeptable Kommentare zu Israel geschrieben hat. Daraufhin haben nun auch die beiden Kuratoren des Podiumsgesprächs entschieden, ihre Teilnahme abzusagen. Sie solidarisierten sich mit Mohammed El-Kurt und unterstellten dem Goethe-Institut unter anderem eine antipalästinensische Haltung. Ihrer Ansicht nach trägt das Veto des Goethe-Instituts gegen Al-Kurt zu einem Klima des antipalästinensischen Rassismus bei. Claudia Roth, Staatsministerin für Kultur und Medien, will eine Infrastruktur für Exiljournalisten und Journalistinnen aufbauen. Unabhängige russische, ukrainische und belarussische Medienschaffende sollten die Möglichkeit haben, von Deutschland aus zusammenzuarbeiten, sagte die Grünen-Politikerin auf dem Global Media Forum in Bonn, einer internationalen Konferenz, die von dem Auslandssender Deutsche Welle veranstaltet wird. Außenministerin Annalena Baerbock kündigte in einer Videogrußbotschaft ein Förderprogramm des Auswärtigen Amtes für verfolgte Journalisten an. Seit den 1950er Jahren erinnert eine Gedenktafel am Bundesgerichtshof in Karlsruhe an 34 Juristen, die nach Kriegsende in sowjetischen Internierungslagern starben. Jetzt belegen wissenschaftliche Untersuchungen, dass die meisten stark in NS-Unrecht verstrickt waren. Ein weiterer kleiner Teil der Reichsgerichtsräte und Reichsanwälte sei mittelmäßig bis wenig belastet gewesen, sagte der Mainzer Rechtshistoriker Andreas Roth bei einem Symposium zum Umgang mit der umstrittenen Tafel in Karlsruhe. Insbesondere bei den Strafrichtern hätten mehr oder weniger alle, derer gedacht werde, an Urteilen wegen Rassenschande und an Todesurteilen mitgewirkt. Bei den Zivilrichtern fiel Roths Bilanz etwas differenzierter aus. Hier gab es nach seinen Worten auch einzelne Senate, denen keine belastende Entscheidung nachzuweisen seien. Der Mainzer Historiker Michael Kissinger erläuterte, Ende der 1970er Jahre habe es am Bundesgerichtshof die erste echte Zäsur im Umgang mit der Tafel gegeben. Das eigentliche politische Problem sei aber nicht gelöst worden. Bis heute habe sich kein BGH-Präsident zum offenen Bruch entschließen können.
Thomas Jedeke mit den Kulturnachrichten, vielen Dank. Jahrzehnte alt ist die Unterdrückung der Kurden, besonders in der Türkei. Das Erdogan-Regime geht gewaltsam gegen Unabhängigkeitsbestrebungen vor, besetzt kurdische Städte, schmeißt Aktivisten ins Gefängnis, darunter auch viele Künstler. Und eine von ihnen ist Sarah Doğan, die fast 3 Jahre im Knast saß, weil sie ein Bild veröffentlichte, auf dem eine zerstörte kurdische Stadt zu sehen war, auf deren Trümmern wie als Hohn türkische Fahnen wehen. Das türkische Militär wird dort wie eine Armee von Skorpionen gezeigt. Aus dem Gefängnis hat sie Briefe an eine Freundin geschrieben und die erscheinen jetzt auf Deutsch. Titel des Buches: Wir werden auch schöne Tage sehen. Mithilfe der Dolmetscherin Sevgi Gyres kommen wir ins Gespräch. Guten Abend und herzlich willkommen, Seha Doğan.
İyi akşamlar. Guten Abend.
Wie geht es Ihnen jetzt?
Güzel, biraz ilginç ama güzel. İyi hissediyorum.
Ich fühle mich sehr gut und sehr angenehm. Ist ein bisschen für mich alles neu, aber ich fühle mich gut.
Woran arbeiten Sie im Moment?
Şimdi hem sanat yapıyorum hem de gazetecilik ve yazıp devam ediyorum. Ama aynı zamanda bir belgeleme işiyle, arşiv işiyle ilgileniyorum.
Ja, ich mache weiterhin Kunst, meinen Journalismus, und aber hauptsächlich beschäftige ich mich gerade mit einem Archiv, also beziehungsweise versuche ich ein Archiv zusammenzustellen, und zwar mit dem Thema alternative Medizin. Und zwar sammle ich dabei eben die verloren gegangene Heilkunst, Heilpraktiken der kurdischen Tradition.
Das heißt also, Sie versuchen von hier aus auch kurdische Tradition, kurdische Kultur hochzuhalten. Inwieweit geht das? Wie stark haben Sie hier auch vielleicht Gesprächspartner, Unterstützer? Wie groß ist zum Beispiel die kurdische Community in Deutschland, mit der Sie zusammenarbeiten?
Evet, insan sürgün olduktan sonra doğal olarak bir araya geliyor. Böyle bir community oluşuyor. Şu an Türkiye'den muhalif gazeteciler, sanatçılar, aynı zamanda Kürtler ve daha önce buraya gelmiş olan Kürtler sürekli bir aradayız.
Ya, ben also ich komme sehr viel in Kontakt mit auch anderen Exil-kurdischen Künstlern, Journalisten, aber auch aus der Türkei und von anderen Bereichen. Natürlich haben wir zusammen ein Thema und es bildet sich dann automatisch eine Community, die dann ihre Themen darüber diskutieren. Und darüber hinaus ist auch nächstes Jahr das 100-jährige Kurdistan, das sich in 4 Teile aufgeteilt hat. Und das ist dann nochmal ein großes Thema, was das kurdische Volk und Kultur betrifft. Und meine Arbeit ist dementsprechend immer die, dass ich dann immer wieder versuche, dem kurdischen Volk eine Stimme zu geben und die Kultur nicht zu verlieren und das dann auch sichtbar zu machen. Dahin führen meine Arbeiten. Und darüber hinaus merke ich aber auch, dass hier von zum Beispiel in deutsche Seite her oder europäische Seite her nicht so viel Interesse an diesen halt Arbeiten existiert. Denn es wurden jetzt vor kurzem auch 20 kurdische Journalisten in der Türkei verhaftet und unter Druck gesetzt, auch die für sie sich einsetzen. Und leider ist in der hiesigen Medienlandschaft gar kein Bericht darüber entstanden.
Aber jetzt reden wir ja auf jeden Fall über die Situation der Kurden, die so schwierige Situation seit Jahrzehnten, seit Jahrhunderten, und ihre Inhaftierung hängt ja auch damit zusammen, dass das türkische Militär, das türkische Regime Meinungskunst, Pressefreiheit nicht nur im kurdischen Teil der Türkei, sondern auch woanders unterdrückt und sie da auch ins Gefängnis gesteckt hat. Anlass unseres Gesprächs sind ja auch ihre Briefe aus dem Gefängnis, die jetzt auf Deutsch erschienen sind. Und was auffällt, wenn man ihre Briefe so liest, die schreiben da ja an ihre türkische Freundin Naz Öke, dass sie sich nicht haben brechen lassen, dass sie weitergemacht haben im Gefängnis, dass sie mit einfachsten Mitteln, mit Salatblättern aus Essensresten, zum Teil mit ihrem Menstruationsblut, versucht haben, weiter Kunst zu machen, sich nicht haben brechen lassen, Tagebuch geschrieben haben, Briefe geschrieben haben. Woher haben sie die Kraft genommen, dort im Gefängnis weiter aktiv zu sein?
Evet, ilk cezaevine girdiğim dönemde bir resimden dolayı, yaptığım bir resimden dolayı cezaevine girmiştim ve bütün malzemelerim de yasaklanmıştı.
Ja, also ich hatte ja kein Material bekommen zum Malen. Also ich hatte überhaupt gar keine Möglichkeit. Die wurde mir nicht gegeben. Und in dieser halt Unmöglichkeit habe ich etwas ermöglicht durch meine Kunst und eben durch die Art meiner erfinderischen, sozusagen kreativen Teil. dass ich da eben diese Materialien benutzt habe, die Sie eben aufgezählt haben. Und aber andererseits ist es dann auch für mich eine Aufgabe gewesen, für die Kurden wiederum eine Stimme zu sein, für das kurdische Volk, weil das Volk wird ja als gar nicht angesehen. Also es findet keine Anerkennung. Daher wird es immer wieder versucht, unsichtbar zu machen. Aber durch meine Kunst habe ich auch durch diese ganze Unmöglichkeit es geschafft, trotzdem sichtbar zu werden als kurdische Künstlerin und Inhaftierte trotzdem eine Stimme nach außen zu senden. Und darüber hinaus war das dann auch für mich eine Motivation, dass ich dadurch auch eine Identität wiedergegeben habe für Kurdinnen und auch einen Moment des Atmens, des Aufatmens sozusagen ermöglicht habe. Aber es gibt auch eine kurdische inhaftierte Kunstrichtung, also Gefängniskunst. Und da habe ich eben auch nochmal das dargestellt und auch dort nochmal meine Stimme nach außen sozusagen versucht hören zu lassen.
Wie sieht da aus, diese eigene Richtung der kurdischen Kunst in der Haft? Weil Sie sagen, das ist fast eine eigene Kunstrichtung geworden, angesichts so vieler inhaftierter Künstlerinnen und Künstler. Wie sieht das aus genau?
Bence her halkın kendini ifade ettiği ya da bir çeşit bir bu bir kurtuluş ya da bir nefes alma şeyi vardır ya da gelmişlerin dışında başka bir yolu vardır.
Ja, es ist ein besonderer Ausdruck, also wie ich schon gesagt habe, ein Moment der Aufatmung durch die Kunst. Und aber für mich geht es ja auch nicht, wenn ich Gefängniskunst sage, nicht nur für die Kurden, und zwar für alle unterdrückten Völker oder Minderheiten. Wenn Sie mich fragen, ich sehe mich sogar auch, wenn ich unter den unterdrückten Völkern mir am nahestehsten Volk aussuchen würde, wären das die Rumänen, die auch in der Türkei leben, aber auch gar keinen bestimmten festen Ort haben, wo sie dann sozusagen sich niederlassen können. Und sie hat auch seine eigene Kultur, seine eigene Kunstart, und mit dem kann ich mich auch identifizieren. Aber es ist auch so, dass zum Beispiel die Kurdinnen auch gar keine Möglichkeit haben, also sich andersweitig in der Gesellschaft zu positionieren und sich dort auszudrücken. Deshalb gibt es eigentlich entweder die Gefängniskunst oder eben in den Bergen und in den Kämpfen wird es dann nach außen hin ausgetragen als eine sozusagen Möglichkeit, sichtbar zu werden oder für die Identität zu kämpfen. Und aber es ist auch eine Kultur des Widerstands. Also mit der Kunst und mit dem Leben in den Bergen ist es auch ein Widerstand und besonders auch Frauenwiderstand. Also es gibt ja ganz viele kurdische Frauen, die auch im Kampf drin sind, und auch für sie ist es dann eine Möglichkeit, sich auszudrücken, sei es, wenn sie im Gefängnis sind oder eben woanders. Aber ich würde dann trotzdem diese Kunst formlos nennen, weil es lässt sich nicht in eine Form eindrängen oder so darstellen, und darüber hinaus ist es eine formlose Kunst, die auf den Straßen und eben in den Gefängnissen entsteht. Und ich würde es vielmehr begrüßen, dass auch diese kurdische Kunst im Ausland oder in Europa sich von dem Musealen trennt. Also nicht mehr in den Museen ausgestellt wird, diese klassische Form der Kunstausstellung, sondern sich auch da löst und sie eben viel freier sich darstellen kann außerhalb dieser Kulturinstitution.
Eine Frage noch, mir ist es aufgefallen, also erstens bei Ihrem Briefwechsel, es ist zwischen zwei Frauen, Sie schreiben auch über Frauen in diesem Gefängnis, über sehr starke Frauen, die Mütter sind, zum Teil von mehreren Kindern und da im Gefängnis gelandet sind. Sie haben vorhin ganz viel von Frauen gesprochen, die im Zentrum auch dieses kurdischen Unabhängigkeitskampfes stehen. Führen die Frauen die Kurden an?
Bana göre evet.
Wenn Sie mich fragen, so ja.
Çünkü zaten bizim aslında Kürtler olarak 90'lardan bu yana Kürt kadınlar olarak bir oluşturduğumuz çok güçlü bir direniş örneği var ve biz aslında
ja, seit den 90er Jahren gibt es schon den Widerstand der Frauen, also der kurdischen Frauen dort, und es geht auch vorrangig darum, dass also die Männer eigentlich gar nichts zu sagen haben. Also auch wenn die kurdische Kämpfer sind, auch wenn sie für die Revolution Revolution kämpfen, lassen sich die Frauen davon nicht so sehr beeinflussen. Sie haben ihre eigene Forderungen und eigene Wünsche. Und zwar geht es darum, für die kurdischen Frauen und den Widerstand, dass sie versuchen, eine Gesellschaft zu gründen, beziehungsweise ein kurdisches Bewusstsein dafür, dass es eben keine Geschlechterdifferenzierung gibt. Also, dass dann alle gleichgestellt sind. Es darf keine Dominanz geben zwischen den Geschlechtern und dafür stehen wir ein. Und zum Beispiel gibt es ja ganz viele Beispiele von Rojava und auch der türkischen Seite. Da sind ja die kurdischen Frauen und die kurdischen Kämpfe von Frauen, Befreiungskämpferinnen, sehr, sehr bekannt. Und darüber hinaus ist es auch für uns, wir möchten ja auch die Vorläufer, Pioniere sein. Also wir haben ein Modell im Kopf, das sich nicht an Territorium gründet. Also unser Modell ist nicht die absolute Freiheit, weil wir kennen uns auch in der geopolitischen Situation dort ganz gut aus, sondern für uns ist es wichtig, dass wir einfach unsere eigene Identität leben können und das dann auch nach außen hin definieren können. Und uns geht es um eine demokratische und ökonomische Befreiung, denn mehr als jetzt ein kurdisches Land zu gründen.
Ve bence bu Orta Doğu'ya çok güzel bir örnek olacak bir talep.
Zehra Doğan, die Autorin, Künstlerin, Aktivistin, die mehrere Jahre in einem türkischen Gefängnis saß, allein wegen eines Bildes, ein Bild, was die Zerstörung einer kurdischen Stadt zeigt. Und das Einzige, was übrig geblieben ist von dieser Stadt, waren türkische Flaggen. Und jetzt haben wir gesprochen hier im Studio aus Anlass ihres Briefwechsels, ihrer Briefe aus dem Gefängnis, die jetzt auf Deutsch erscheinen bei Spector Books. Übersetzt hat Sergi Güres. Zehra Doğan, vielen Dank für das Gespräch.
Teşekkür ederim. Ben çok teşekkür ederim. Böyle önemli bir radyoda, yani çok doğru yerde duran bir radyoda beni misafir ettikleri için.
Ich danke für die Gastfreundschaft, für das Radio und vielen Dank.
Dankeschön. Iggy Pop, 75 Jahre alt, ist der Großmeister inzwischen, einer der ersten des Punk, Inspirator des Grunge und lange hat er auch das Bild des wilden Rockers zelebriert bei Konzerten. Halbnackt in Glasscherben hat er sich gewälzt. Eine lebende Legende der Popgeschichte. Inzwischen auch ein bisschen gezähmter, den Drogen hat er angeblich abgeschworen und ist frisch unterwegs auf Deutschlandtour, hat heute Abend diese Deutschlandtour begonnen in Hamburg, Open Air im Hamburger Stadtpark und dort hat ihn für uns Dirk Schneider aus unserer Musikredaktion beobachtet. Schönen guten Abend, Dirk.
Guten Abend.
War es denn wenigstens noch ein bisschen wild?
Ja, es war ein bisschen wild, aber man muss erstmal sagen, das Konzert war bestuhlt. Ich konnte es nicht fassen, als ich hier reinkam und da Stühle standen, Open Air auch.
Nein,
noch.
Nein, also bei einem Iggy Pop-Konzert bestuhlt.
Ja, bei einem Iggy Pop-Konzert.
Was ist denn da
schiefgelaufen? Iggy Pop habe das so gewollt und außerdem sei das Publikum ja auch schon ein bisschen älter und das stimmt auf jeden Fall. Also Altersdurchschnitt, ich würde mal sagen, knapp unter 50. Aber Iggy Pop ist dann so kurz nach 8 pünktlich auf die Bühne wirklich gehüpft, also wirklich wie ein Gummiball, Wahnsinn. In dem Moment sind alle aufgestanden, das war vollkommen klar. Man kann nicht sitzen bei so einem Konzert. Und das war dann auch toll zu sehen, Iggy Pop, der hat sich eigentlich bewegt wie immer, nur dass das eben nicht mehr so gut kann. Also er ist schwerfälliger, er ist eben 75 Jahre alt. Und das war aber ganz toll anzusehen, wie er da so mit seinem Körper umgegangen ist. Ich finde, das wirkte wirklich, das war nicht peinlich, das war absolut glaubwürdig. Und er hatte so einen schwarzen Smoking an, darunter nackten Oberkörper mit schwerer Silberkette. Und dann nach 26 Minuten hat er auch das Jackett weggeworfen,
worauf
natürlich alle gewartet haben.
Zu welchem Zeitpunkt hat er dann seinen nackten Oberkörper gezeigt? Also nach 26
Minuten.
Was war
der Zeitpunkt?
Was ist der richtige
Moment? Ich habe auf die Uhr geguckt, aber was eigentlich der Moment war, kann ich gar nicht mehr sagen.
War das dramaturgisch begründet oder musste es einfach
vielleicht
sein?
Vielleicht war es auch eine kleine, ist gerade nichts passiert, deswegen hat er das gemacht, weil dann haben natürlich alle gejubelt.
Und, klar, das gehört
aber so eine Freude, ihm zuzusehen. Dazu. Und ich meine, das ist ja der Typ, genau, das muss man sagen, der hat einfach diese Aura. Man kennt dieses Gesicht, man kennt diese nackte Brust, man kennt diese Hüften. Das ist so eine Art Mona Lisa des Rock'n'Roll. Das ist einfach ganz toll, den mal dann wirklich auch in echt zu sehen. Also das war wirklich, das ist einfach auratisch, dieser Typ.
Früher hat er noch Stage-Diving gemacht, diesmal auch?
Hat er gemacht, ja. Ich habe es mir eigentlich nicht vorstellen können an dem Abend, aber er hat sich dann irgendwann, hatte sich so ganz sanft runter ins Publikum gleiten lassen. Er wurde dann auch aufgefangen, aber er wurde nicht durchs Publikum getragen, wie es beim Stage-Diving eigentlich ist.
Ein letzter Respekt vor dem Alter.
Zwei wahnsinnig besorgte Security-Männer sind hinterher.
Das kann ich mir gut vorstellen. Ich meine, wie ist das, jemand wie er, der ja nun fast schon, man muss es auch so sagen, zu einem Klischee geronnen sein könnte, zumindest so kann man es formulieren, hat er auch einen Hauch von Selbstironie inzwischen?
Also ich möchte dem Hauch von Selbstironie auf keinen Fall absprechen, aber trotzdem war ich erstaunt, wie sehr er selbst war heute Abend. Das Ganze war eine One-Man-Show, er hatte eine wahnsinnig gute Band, die auch sein letztes Album Free mit ihm eingespielt hat, also tolle Leute dabei, wie der Trompeter Liren Thomas oder die Gitarristin Sarah Lipstadt, und die sind aber absolut gesichtslos geblieben eigentlich an dem Abend, haben aber wahnsinnig, wahnsinnig gut gespielt, also sie haben einfach ihm den Rücken freigehalten für seine One-Man-Show. Und er ist da halt rumgetigert und hat mit dem Publikum geflirtet und hat seine typischen Gesten gemacht. Er hat sich gerne auch mal, das war vielleicht ein bisschen peinlich, das Mikrofon vorne so in den Hosenbund gesteckt. Also, aber ansonsten, ja, also Selbstironie, nein, ich finde nicht. Also es ist unglaublich, wie eins er mit sich ist, trotz dieses Alters und trotz eigentlich dieser Gebrochenheit und auch dieser ja gebrochenen Männlichkeit eigentlich, die man da ja auf der Bühne sieht. Und es war, ich fand das ganz würdevoll.
Und musikalisch hat sie das überzeugt?
Es hat mich absolut überzeugt. Es hat wirklich vom ersten Moment an gefunkt. Also es war ein ganz, ganz tolles Rockkonzert. Es gab einen wahnsinnig tollen Moment. Das ist jetzt nicht musikalisch, aber das möchte ich auch noch erzählen. Ein männlicher Fan, ich sag mal Mitte 50, lange blonde Haare, ist auch mit nacktem Oberkörper auf die Bühne gesprungen. Der hatte aber schon so schütteres Haar vorne und hatte eine Hornbrille auf und hat dann mit Iggy Pop getanzt. Großes Lob an die Security-Leute, dass sie die nicht runtergeworfen haben. Aber es war großartig, weil der einfach, Iggy Pop hat sozusagen mit seinem Double getanzt, mit seinem schrägen Double. Das war ein ganz, ganz großer Moment. Iggy Pop hat den Typen überhaupt nicht beachtet. Aber dieser Fan, das war mein zweiter Held an diesem Abend, muss ich sagen.
Zwei halbnackte Herren und einer davon war heute Abend Iggy Pop, also die Legende. 75 Jahre alt, immer noch sehr, ja, auch energisch und energetisch unterwegs ist, haben wir gerade gehört von Dirk Schneider, der ihn beobachtet hat bei diesem Auftakt der Deutschlandtour in Hamburg, Open Air im Stadtpark, und am Freitag, heute haben wir Montag, also muss ich auch mal doch ein bisschen ausruhen, am Freitag dann ist er in Düsseldorf zu erleben und am Sonntag in Frankfurt am Main. Dirk, herzlichen Dank.
Gerne.
Und wir schauen in die Feuilletons vom nächsten Tag. Das tut Hans von Trotta.
Für die FAZ ist Paul Ingendey gerade in Lemberg. Ein Einwohner berichtet ihm, dass er Geflüchtete in der pittoresken Altstadt beim Kauf von Souvenirs gesehen habe und dass er das irgendwie unpassend gefunden habe. Dann habe er über seine eigene Empfindung nachgedacht und sei auf einen besseren, vielleicht humaneren Gedanken gekommen, dass gerade in der Touristenhaftigkeit der Flüchtlinge ihre geheime Widerstandskraft liege, der unantastbare Kern ihrer Normalität. Natürlich geht es früher oder später auch um die Haltung der Bundesregierung. Bei Waffenlieferungen agieren sie lahm, von deutlichen Bekenntnissen zu schweigen, so Ingendey. Insofern nimmt der Satz aus Lauterbachs Gesundheitsministerium, die Ukraine braucht humanitäre Hilfe genauso dringend wie unsere militärische Unterstützung, einen sonderbaren Klang an. Wenn vom zweiten zu wenig kommt, wirkt das erste leicht zynisch, als lasse man erst einmal die fürchterlichen Schäden geschehen, zu deren professionell abgewickelter Behebung man sich später eifrig zur Stelle meldet. Eine andere politische Lage erörtert Niklas Bender, auch im FAZ-Feuilleton, nämlich die im Land der Verzieht-Euch-Bewegung, das auch noch von anderen Bewegungen geprägt wird, von der Macronie und vom Degagisme. Ersteres ist der Name für den umstrittenen Regierungsstil des Präsidenten, letzteres die Bewegung, die diesem gerade die Parlamentsmehrheit hat abhanden kommen lassen, abgeleitet von Dégage, hau ab. In Frankreich herrsche, so Bender, eine nebulöse Gemengelage, und in den Medien sind sich fast alle einig, dass außer der Kritik an Macron nichts klar ist. Denn Macron hat nicht verloren, er hat nur nicht wirklich gewonnen. Feuilletonistisch eine spannende Lage, politisch ein Desaster. Das man hatte kommen sehen. Aber der Puls der Zeit schlägt oft sehr leise. Das bemerkt Uli Hannemann in der Taz. Es ist halb poetisch, halb entschuldigend gemeint. Geht es doch um einen Begriff, den auch er als Feuilletonist eine Spur zu lange strapaziert habe. Es geht um die Frage, was ist eigentlich ein Woke? Im Streit mit Springer-Chef Matthias Döpfner, Hannemanns erstes Beispiel, hat Bildredakteurin Judith Sevensch-Basat zu Protokoll gegeben, die Bildzeitung sei ihr nun zu links, so wie es ja, so Hannemann, auch Menschen gibt, denen Wasser zu trocken ist. Man verweigere ihr, wofür sie, Zitat, seit Jahren kämpfe, vor den Gefahren des woken Aktivismus zu warnen. Zweites Beispiel, der Influencer Finn Kliman, der beklagt, dass ein Teil der linken Woken-Szene seine Entschuldigung für Unregelmäßigkeiten bei einem Maskendeal nicht ausreichend akzeptiere. Joachim Huber behauptet im Tagesspiegel, bei Reizdarm hilft Kijimea, um zu fragen, was aber hilft gegen reizbaren Journalismus, um zu antworten, die Woke-Attacke. Er bringt die gleichen Beispiele und beide schlagen im Duden nach. Da steht, in der Taz und im Tagesspiegel nachzulesen, zu Woke, in hohem Maß politisch wach und engagiert gegen insbesondere rassistische, sexistische, soziale Diskriminierung. Doch die Kritisierenden, meint Uli Hannemann, sehen sich offenbar lieber als verschnarchte Schlechtmenschen mit der Attitüde 15-Jähriger lieber bloke als woke. Und Joachim Huber kommentiert auch die Duden-Definition mit einer Frage, nämlich mit nicht schlecht, oder? Beobachtet aber, Basat Kliman gebrauchen woke als abwertenden Kampfbegriff. Begriffe wie woke, Cancel Culture oder politisch korrekt suchen in komplexen Debatten die Abkürzung, meint Huber. Ist woke, kann weg, ist links, kann weg, hat was mit Moral zu tun, kann weg. Hannemann hat dann noch ein Beispiel. Eine der extremen Auswüchse des Kulturkampfes wird woke genannt, zitiert er einen Gastkommentar von Esther Bockwitt in der NZZ. Demnach gibt es also keine Auswüchse woker Denkweisen, sondern das woke an sich ist bereits der Auswuchs. Hannemanns Fazit lautet, und auch wenn es noch so woke klingt, da hat er einfach recht. Eine pauschale Verdammung diskriminierungskritischer und emanzipativer Denkweisen und Diskurse aufgrund als absurd empfundener Extrempositionen ist hochmütiger und bequemer Scheiß.
Hans von Trotha aus den Feuilletons von morgen. Und das war Fazit, die Kultur vom Tage mit Wladimir Balzer.